Eine der Volkskrankheiten in Deutschland sind die Demenzerkrankungen, allen voran Alzheimer. 1 Million Menschen in Deutschland sind von Alzheimer betroffen. Und weil es immer mehr ältere Menschen gibt, steigen die Zahlen stetig an. Bis 2070 könnten laut Robert-Koch-Institut doppelt so viele Seniorinnen und Senioren an Alzheimer leiden, also dann 2 Millionen. Das sind beachtliche Zahlen. Aber es gibt zum Glück auch Fortschritte bei der Behandlung. Morgen ist Welt-Alzheimer-Tag und unsere Medizinredakteurin Ulrike Till aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat den aktuellen Stand der Forschung für uns recherchiert. Uli, wo stehen wir denn gerade bei der Suche nach neuen Mitteln gegen Alzheimer?
Ja, irgendwo so in der Mitte. Also es gab in den letzten Monaten vielversprechende Entwicklungen, aber eben auch Rückschläge. Jüngstes Beispiel ist das Mittel Lecanemab. In den USA ist dieser Antikörper seit kurzem zugelassen. Und zwar wirklich als erster Wirkstoff, der den geistigen Verfall zumindest ein bisschen bremsen kann. Aber in Europa können Patienten das Mittel gar nicht bekommen, denn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die hat die Zulassung Ende Juli abgelehnt. Und zwar deshalb, weil aus Sicht der Europäer die Wirkung ziemlich schwach ist. Also bestenfalls verzögert sich das Fortschreiten der Demenz um ein paar Monate. Gleichzeitig sind aber schwere Nebenwirkungen möglich, wie Schwellungen und Blutungen im Gehirn. Es hat auch einzelne Todesfälle gegeben. Und die Risiken überwiegen laut EMA einfach den Nutzen. Die Entscheidung ist in der Fachwelt aber auch durchaus umstritten.
Also Antikörper gegen Alzheimer ist eine Idee, klingt aber nach einer Sackgasse, oder?
Ja, klingt so, aber man kann das noch nicht endgültig sagen. Also möglich ist auch, dass die EMA ihre Entscheidung nochmal ändert, wenn es vielleicht doch mehr positive Daten aus anderen Ländern gibt, wo das Mittel jetzt auf dem Markt ist. Außerdem prüft die Behörde gerade noch einen weiteren Antrag auf Zulassung. Es gibt nämlich noch den Antikörper Dopanemab. Der ist auch in den USA seit kurzem zugelassen, könnte vielleicht auch in Europa auf den Markt kommen. Das Wirkprinzip ist ähnlich wie bei Lecanemab. Der positive Effekt könnte noch ein bisschen größer sein, aber auch hier ist mit denselben riskanten Nebenwirkungen zu rechnen. Grundsätzlich funktionieren beide neuen Mittel nur im Frühstadium von Alzheimer. Man braucht also eine sehr gute Diagnostik und die Patientinnen und Patienten müssen für die Infusionen dann immer in eine Klinik, also alle 2 bis 4 Wochen und dann auch die ganze Zeit engmaschig per Hirnscan überwacht werden. Das alles ist sehr teuer und aufwendig, bedeutet also wirklich auch eine große praktische Hürde.
Das ist also noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Was gibt's denn noch für andere Ansätze bei der Behandlung von Alzheimer?
Ja, also eine spannende Richtung seit einer Weile ist das sogenannte Repurposing, also die Umwidmung von Medikamenten. Das heißt, Forscherteams suchen nach Mitteln, die eigentlich für ganz andere Krankheiten zugelassen sind. Das heißt, die sind schon auf dem Markt, die gelten als sicher und könnten eben vielleicht auch einen Effekt auf beginnenden Alzheimer haben. Und da häufen sich inzwischen vielversprechende Studien mit Diabetes-Medikamenten. Gerade erst ist im British Medical Journal ein Artikel zu den sogenannten Glyphlozinen und Alzheimer erschienen. Glyphlozine, das ist eine bestimmte Wirkstoffklasse gegen Zuckerkrankheit. Und die Forschenden haben da die Daten von mehr als 200.000 Menschen mit Diabetes ausgewertet und einen gewissen Schutzeffekt vor Alzheimer erkannt. Wer diese Mittel eingenommen hat, hatte ein reduziertes Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Bei den neuen Abnehmspritzen wie Wegovy, das ist ja eigentlich auch ein Diabeteswirkstoff, wird gleichfalls eine positive Wirkung vermutet. Da laufen auch schon Studien. Und beim Klassiker Metformin hat gerade eine kleine Studie mit Affen gezeigt, dass ihr Gehirn langsamer altert, wenn sie diese Diabetespillen schlucken.
Weiß man denn schon, warum diese Medikamente auch bei Alzheimer wirksam sind?
Ja, die fehlt tatsächlich noch und es ist auch noch unklar, ob es wirklich ein kausaler Zusammenhang ist oder ob da irgendwas anderes reinspielt. Also wahrscheinlich spielen 2 Faktoren eine Rolle. Entweder liegt es daran, dass Entzündungsprozesse im Gehirn gebremst werden und man weiß schon lange, dass Entzündungen diese Ablagerungsprozesse im Gehirn bei Alzheimer fördern. Oder es liegt daran, dass der Zuckerstoffwechsel im Gehirn sich verbessert. Auch das könnte sich günstig auswirken. Aber jetzt muss man eben wirklich große Studien starten, die das genau aufdröseln und zeigen, gibt es da einen ursächlichen Zusammenhang. Und kann man vielleicht mit Diabetesmedikamenten ein bisschen vor Alzheimer schützen.
Vor kurzem gab es auch die Schlagzeile, dass die Impfung gegen Gürtelrose auch vor Alzheimer schützen könnte. Was ist denn da dran?
Also das ist wirklich ganz spannende neue Forschung. Da hat eine Studie in Nature Medicine bei mehr als 100.000 Menschen untersucht, wie sich Shingrix, so heißt der neue Impfstoff gegen Gürtelrose, auf den Ausbruch von Alzheimer auswirkt. Und die Probandinnen und Probanden, die hat man 4 bis 6 Jahre nachbeobachtet und hat dann schon auch Alzheimer bei den Geimpften, bei einigen von ihnen, diagnostiziert. Aber im Schnitt, und das ist wirklich viel, rund ein halbes Jahr später als bei den Ungeimpften. Also das ist, wäre etwa derselbe Effekt wie diese Antikörper, über die wir gesprochen haben. Bei Frauen war die verblüffende Wirkung sogar noch stärker als bei Männern. Aber auch hier ist noch unklar, wieso das scheinbar funktioniert. Es könnte dran liegen, dass diese Impfung das Herpes-Zoster-Virus unterdrückt. Und das spielt mutmaßlich eben auch eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer. Und auch hier muss man jetzt wirklich noch weiter forschen und gucken, ob sich das bestätigt und ob man, wenn man weiterdenkt, möglicherweise Menschen schon in jüngerem Alter gegen Gürtelrose impfen sollte, um von dieser möglichen Schutzwirkung zu profitieren.
Das sind ja jetzt alles therapeutische Verfahren, aber wie könnte man einer Alzheimer-Erkrankung auch vorbeugen, im persönlichen Lebensstil zum Beispiel?
Man kann tatsächlich einiges tun. Nichts garantiert natürlich einen sicheren Schutz, aber im Juli hat gerade erst eine Kommission des Lancet, also dieses Fachblatt Lancet Psychiatry, 14 Risikofaktoren für Alzheimer zusammengetragen. Und die Fachleute haben die wirklich steile These aufgestellt, damit ließen sich rund 45% aller Fälle vermeiden. Andere Expertinnen und Experten halten diese Zahl aber doch für viel zu hoch gegriffen, weil sich das nicht einfach so addiert. Aber grundsätzlich sind sich schon alle einig, dass man es zumindest ein Stück weit selber in der Hand hat, ob und vor allem wann eine Alzheimer-Erkrankung ausbricht. Rauchen, Übergewicht und Diabetes, die steigern das Risiko ganz klar, genauso wie hoher Blutdruck und Bewegungsmangel. An all diesen Stellschrauben kann man ja drehen. Neu hinzugekommen sind auf der Risikoliste jetzt zu hohe Werte beim LDL-Cholesterin und Sehverlust. Also schlechtes Sehen scheint tatsächlich genauso wie schlechtes Hören den Ausbruch von Alzheimer zu beschleunigen. Möglicherweise indirekt, weil eben der Austausch mit anderen Menschen dadurch erschwert wird und das Gehirn weniger Input bekommt.
Es tut sich also was bei der Behandlung und auch der Vorbeugung von Alzheimer. Gut so, denn die Zahl der Alzheimer-Patientinnen und Patienten in Deutschland wird weiter ansteigen. Morgen ist Welt-Alzheimer-Tag. Meine Kollegin Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat uns da auf den neuesten Stand gebracht. Uli, vielen Dank dir.
Sehr gerne.